Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
Liebe Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Die Lage. Wir sind heute im Gespräch nach einem aufwühlenden Start ins Superwahljahr mit erdrutschartigen Veränderungen, wie Albrecht von Lucke, mit dem wir im Gespräch sind, schon beschrieben hat im Vorfeld. Herzlich willkommen, Albrecht von Lucke, profilierter Jurist, Politikwissenschaftler und Redakteur der politischen Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik seit vielen Jahren. Mein Jahrgang 1967, das heißt, wir haben ungefähr denselben Erfahrungshorizont. Herzlich willkommen, Albrecht von Lucke.
Ja, schönen guten Tag. Freue mich, wieder bei Ihnen zu sein und auf ein schönes, spannendes Gespräch. Bin ich gespannt, denn die Zeiten sind spannend. Insofern freue ich mich, mit Ihnen zu sprechen.
Die Zeiten sind nicht nur spannend, sondern voller Umbrüche und Brüche, wie man sagen kann. Ja, wir haben in wenigen Wochen den 77. Geburtstag unseres Grundgesetzes. Den Tag vergesse ich nie, weil mein Vater dann auch Geburtstag hat.
Ja.
Dieses Jahr den 82. Der ist ein bisschen älter. Die Koordinaten haben sich ganz schön verschoben. Die SPD bricht ein, die FDP verschwindet, kann man glaube ich sagen. Aber das können Sie näher beschreiben. Die AfD wird stark, selbst in Westbundesländern, wo man es eigentlich nicht so richtig erwartet hat, es sei denn, man hat ihr Essay gelesen in den Blättern 2026. Und ist die Bonner Republik, Sie haben das ja ins Spiel gebracht in Ihrer Vorschau mit den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, nun wirklich endgültig untergegangen? Kann man das so sagen?
Ich meine in der Tat, denn das, was wir erleben, das würde ich fast in Annäherung und Aufnahme eines Wortes unseres großen Herausgebers Jürgen Habermas, der ja vor kurzem gestorben ist, einen Strukturwandel unseres Parteiensystems nennen. Der Strukturwandel, der darin besteht, dass wir die alte Konstellation der Bundesrepublik mit dem Ausscheiden der FDP, übrigens aber auch mit der Tatsache, dass die drei alten klassischen Parteien der Bundesrepublik, SPD, CDU, CSU und FDP, in vielen Bundesländern nicht einmal mehr 50% erreichen. Und übrigens auch die Große Koalition, wir sehen es ja gerade in Berlin, nicht mal mehr zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Mehrheit noch zustande brächte, die sie braucht, um zu regieren. Also vor dem Hintergrund würde ich sagen, ist tatsächlich die alte Bonner Republik untergegangen. Wir haben mit der Herausforderung der AfD eine völlig neue Konstellation. Wir erinnern uns an das alte Wort von Franz Josef Strauß, das da lautete, rechts von der CDU, CSU ist nur noch die Wand. Das war tatsächlich die Realität, nachdem Adenauer als Sammlungsbewegung die Kleinparteien rechts von der CDU, CSU aufgesammelt hatte. Das ist Geschichte. Jetzt haben wir eine völlig neue Herausforderung, auch übrigens im Westen, denn das ist das Ergebnis der beiden Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Die AfD ist die stärkste Oppositionskraft. Und das wird in Rheinland-Pfalz ganz besonders deutlich. Dahinter nur noch die Grünen mit 7%. Also hier zeigt sich, wir haben es mit einem völlig neuen Parteiensystem zu tun, das die Republik für gewaltige Herausforderungen stellt.
Zumal der Punkt ja auch ist, glaube ich, an der Stelle, das hat so ja keiner erwartet. Alle dachten immer, das ist ein Phänomen aus den neuen Bundesländern. Jetzt sind sie da, auch im Westen ganz stark und vor allem in Rheinland-Pfalz. Ich kenne es ganz gut, mein Vater ist gebürtig aus Bad Kreuznach. Das ist der Wahlkreis von Julia Klöckner.
Wohl wahr. Ich bin aus Ingelheim. Von daher sind wir fast benachbart, wenn ich so sagen darf. Das also Ingelheim nur 15 oder 20 Kilometer entfernt, ja.
Genau. Das ist ja eine Struktur, die geprägt ist, so wie ich das aus meinen Besuchen der Kinder und Jugend weiß, von Weinbergen, von Wäldern, Feldern und Wiesen und kleinen Städten und beschaulichen Dörfern. Wie kann denn da so eine AfD so einen Fuß fassen? Ist das nur noch Protest oder ist das mehr?
Nein, es ist mehr, aber es ist natürlich nach wie vor, und das ist das, was einen aufhorchen, ja auch ein Stück weit Sorge haben lässt, es ist das Gleiche, was sich im Osten auch herausgebildet hat. Im Osten allerdings viel dramatischer, weil da, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, ja eine demokratische Kultur, wie wir sie im Westen kennen, nie existent ist gewesen ist oder nie entstanden ist. Es gab die Diktatur über 40 Jahre, 49 bis 89 die DDR. Das hat natürlich eine demokratische Kultur nie geprägt. Danach kam aber, und das müssen wir uns immer wieder den großen Unterschied vergegenwärtigen. Dann kam der brutale Absturz der DDR, eben nicht das, was wir im Westen erlebt haben, ein Reinwachsen in die Demokratie gleichzeitig mit dem Wirtschaftswachstum, mit dem Wirtschaftswunder regelrecht zu Beginn. Das hat ja gewissermaßen die demokratischen Charaktere auch im Westen erleichtert, weil wir immer so etwas hatten wie die Gleichzeitigkeit von Demokratie, Demokratisierung und Wohlstand. Das hat es im Osten nie gegeben. Deshalb übrigens auch die besonders radikale Entwicklung dann der AfD zusätzlich zu den nicht gerade liberalen Zuständen, die es davor schon gab. Da gab es ja schon davor einen rechtsradikalen Untergrund. Aber jetzt erleben wir im Westen etwas Ähnliches. Wir erleben etwas wie den Abbau, wie den Verlust der Sicherheit. Wir erleben ökonomische Zwänge. Wir erleben aber auch gleichzeitig eine Regierung, vor allem im Bund, das muss man sehr deutlich sagen, die nicht in der Lage zu sein scheint, die Ergebnisse zu liefern, die die Bevölkerung sich wünscht, die auch in der Lage wäre, die Wirtschaft wieder auf Vordermann zu bringen. Und vor diesem Hintergrund schlagen auf dem Lande, gerade auf dem Lande, schlagen die Unzufriedenheit bei gleichzeitigen Sicherheitsverlusten, übrigens auch zum Teil bei Frustrationen, die sich in der Infrastruktur zeigen, einem Rückbau, zum Teil den Schwächen, die wir auch auf dem Lande erleben. Kleinigkeiten können das sein, wie beispielsweise die nicht mehr fahrenden Bahnen oder Busse. Das schlägt in ähnlicher Weise zu, führt zu einer enormen Protesthaltung. Und wenn die dann noch grundiert ist mit einer, wie Sie es ja sagen, in Rheinland-Pfalz schon immer eher konservativen Haltung, zum Teil auch reaktionären Haltung, dann ist der Wahlzettel schnell mit dem Kreuz bei der AfD versehen. Und das erleben wir, wobei man eines sagen muss, die AfD hatte sich eigentlich durchaus mehr erhofft. Die war am Schluss fast ein wenig unzufrieden, dass nicht einmal, ich sage nicht einmal, weil es trotzdem noch sehr viel ist, nicht einmal die 2 vor der 0 stand. Also die hätte die 20% in Rheinland-Pfalz gerne gehabt, aber die sind es nicht geworden. Trotzdem natürlich mehr als Verdopplung und ein Stück weit die nachholende Entwicklung dessen, was im Osten schon weit mehr fortgeschritten ist. Und natürlich mit Blick auf die Wahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern im September ziemlich Fatales befürchten lässt.
Vor allem letztlich auch für die SPD, die in Baden-Württemberg eine furchtbare Niederlage kassiert hat. Da war sie in den vergangenen Jahren zugegebenermaßen nicht mehr so stark. Früher war sie aber auch eine 30%-Plus-Partei. Das muss man sagen. Nun steht sie in Sachsen-Anhalt in den Umfragen bei 7-8%. Wenn man sich die Verluste in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg anguckt, dann könnte zu befürchten, steht ja zumindest in Sachsen-Anhalt zu befürchten, dass sie gar nicht mehr in den Landtag einziehen.
Absolut. Das wäre dann tatsächlich das, und das muss die SPD fürchten, was die Sozialisten in Frankreich schon vor geraumer Zeit erlebt haben. Wenn wir uns bewusst machen, vor 10 Jahren ist gewissermaßen Macron als die letzte Mittepartei in Frankreich in die Domäne von Sozialisten und Republikanern, also Republikanern, eingebrochen, hat gewissermaßen als einzige Partei der Mitte die beiden anderen Parteien fast pulverisiert. Und bis heute sind die Sozialisten nicht mehr wieder zu Kräften gekommen. Das kann in gewisser Weise der SPD auch passieren, mit einem Unterschied. Während in Frankreich erst nach Macron, denn seine Partei ist ja schon lange nicht mehr so stark, wie sie am Anfang war, während sich oder im Zuge von Macron die Fliehkräfte nach rechts und links, also vor allem zu Le Pen, aber auch zu Mélenchon, den Linksradikalen, herausgebildet haben, haben wir es bei uns mit der alten, übrig gebliebenen, doch immer noch recht starken Union zu tun und Fliehkräften in Richtung einer noch kleinen und vielleicht auch gar nicht so groß werdenden Linkspartei zu tun, aber vor allem mit einer besonders starken rechtsradikalen AfD. Und darin wird diese SPD förmlich zerrieben. Sie hat gewissermaßen ja, und das sahen wir in Rheinland-Pfalz, in alle Richtungen verloren. Ganz stark erstmal in Richtung CDU, da ist gewissermaßen ein Rollback vonstatten gegangen. Da hat dann auch der Amtsbonus von Alexander Schweitzer mit Sicherheit auch aufgrund des Gegenwindes aus Berlin nicht so stark gezogen. Da war die SPD so schlecht beleumundet, dass man sagte, jetzt muss nach 35 Jahren dann doch der Wechsel her. Da haben allerdings auch rheinland-pfälzische innenpolitische Faktoren, eine sehr kritisch beäugte Bildungspolitik und manch anderes eine wichtige Rolle gespielt. Auch das Ahrtal, die Ahrtal-Katastrophe macht nachgewirkt haben. Aber es gab einen starken Schwund in Richtung CDU seitens der SPD. Aber, und das ist so dramatisch, auch in Richtung AfD. Also das heißt, die SPD verliert in alle Richtungen und hat übrigens in Baden-Württemberg, wie wir gesehen haben, auch maximal in Richtung der Grünen verloren. Diese Destabilisierung der SPD, dass sie eigentlich Fliehkräften in alle Richtungen ausgesetzt ist, spricht dafür, dass der Zug ihres Verlustes, den sie im Bund bei jetzt 15% vermeintlich gestoppt hat, damit noch keineswegs am Ende sein muss. Es kann also durchaus weiter runter Richtung Einstelligkeit gehen. Und das hieße dann natürlich endgültig, dass die SPD ihren Status als Volkspartei verloren hätte und nicht mehr mit der CDU-CSU um die Kanzlerschaft noch konkurrieren kann.
Das wäre die Botschaft. Sie haben in Ihren Blättern vor diesen Wahlen, vor diesen beiden großen Landtagswahlen, zwischendurch war auch noch Kommunalwahl in Hessen, unter anderem geschrieben, dass der Staat in dieser Superwahl ja entscheidend sei, denn die AfD plane den Durchbruch. Ist die Front gegen die Rechtspopulisten jetzt schon erschüttert, wenn auch noch nicht durchbrochen? Ist der Durchbruch schon gelungen? Wie würden Sie das einschätzen?
In gewisser Weise hat sich jedenfalls, so kann man es mal sagen, mit dem Wort von Carsten Linnemann, der ja davon sprach, die CDU-CSU wolle sich die Rampe bauen mit den beiden Wahlen im Westen zu einem erfolgreichen Wahlkampf im Osten, ist genau das fundamental gescheitert. Linnemann sagte, wir haben jetzt in Kürze 10 Ministerpräsidenten. Da hatte er quasi schon Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz auf der Habenseite der Union verbucht. Das Gegenteil ist bekanntlich in Baden-Württemberg eingetreten. Dieser sicher geglaubte Sieg des CDU-Spitzenkandidaten von Manuel Hagel ist, um mal im Jargon zu bleiben, der Union völlig verhagelt worden. Özdemir hat eine wahnsinnige Aufholjagd geschafft und dadurch ist der ganze Staat, das war meine These und ich fühle mich da leider, ich muss sagen leider, fatalerweise bestätigt, ist der Staat vollkommen in die Hosen gegangen. Eigentlich war der Plan von Friedrich Merz der, wir gewinnen Baden-Württemberg, dann haben wir das weit wichtigere und weit größere, auch wirtschaftspolitisch viel wichtigere Bundesland zurückerobert. Das ist für uns ein großer, entscheidender Schritt und dann könnte seinetwegen Rheinland-Pfalz auch an die SPD gegangen sein, Alexander Schweizer sich behauptet haben. Das hätte dann gewissermaßen die SPD in der Großen Koalition befriedet, hätte es auch Lars Klingbeil und Bärbel Baas viel leichter gemacht, die eigene Partei in die Richtung zu manövrieren, in die Merz sie ja haben will, in Richtung von größeren Reformen, die ja auch erforderlich sind. Nun ist genau dieser Plot geplatzt. Die Union musste unbedingt Rheinland-Pfalz gewinnen, das ist ihr gelungen, aber damit steht die SPD als der maximale Verlierer da. Zweimal brutalstmöglich abgestraft und die Sorge ist jetzt natürlich die, nicht nur im Adenauerhaus, auch sondern in anderen Teilen der Republik, und ich muss gestehen, ich habe sie ja auch, die Sorge, dass die Fliehkräfte in der Regierung immer größer werden, dass man sich eben nicht verständigt auf die notwendigen Reformen und dass diese Kakophonie, der Streit in der Großen Koalition dann weitergeht und mit Blick auf die Ostwahlen die AfD umso mehr stärkt. Das ist das, worauf die AfD hofft, und sie ist, das muss man so klar sagen, der doppelte Sieger. Sie hat in Baden-Württemberg sich fast verdoppelt und sie hat sich in Rheinland-Pfalz klar verdoppelt. Das heißt, sie kann jetzt wirklich mit stolz geschwellter Brust Richtung Osten gucken und sagen, jetzt sind wir die starke Kraft mit Blick auf Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Und die anderen müssen aufpassen, dass sie nicht in Panik verfallen. Das ist meine Sorge. Also, ob die Aufholjagd jetzt gelingt in Sachsen-Anhalt, wo ja die AfD deutlich führt und sogar die absolute Mehrheit anstrebt, oder in Mecklenburg-Vorpommern, wo auch Manuela Schwesig nicht mehr so stark ist als langjährige Amtsinhaberin. Eigentlich so etwas auch passieren könnte wie der Abnutzungsfaktor wie in Rheinland-Pfalz. Das muss man befürchten und dann wäre das tatsächlich der Startschuss im Westen gewesen, um für die AfD den großen Durchbruch dann im Osten zu landen.
Sie haben schon angedeutet, beziehungsweise die Zahlen sprechen dafür, was ja besonders auffällt ist bei den Zugewinnen, die AfD jetzt in beiden Bundesländern hatte, in den Landtagswahlen waren, dass die Zugewinne für die AfD die Verluste der SPD in gewisser Weise waren. Grund dafür mag sein, die Arbeiterschaft wählt offenbar blau. Die jungen Wähler auch mit Mehrheit zumindest. Was steht uns denn da bevor? Woran liegt das? Was würden Sie sagen?
Ganz offensichtlich hat die SPD die Inhalte, die Anliegen ihrer eigenen Klientel verloren. Das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Sie spricht nicht mehr die Sprache der Arbeiterinnen und Arbeiter. Das liegt übrigens auch an einer Veränderung der Funktionärsschicht in der SPD. Es gibt die klassischen Arbeiterinnen und Arbeitercharaktere, die übrigens mit einer gewissen Autorität, die auch mit einem gewissen, vielleicht manchmal sogar populären, bodenständigen Jargon sprechen, fast populistisch, denken wir an Schröder. Die gibt es nicht mehr in dem Maße. Und deswegen ist, das mag auch der Grund sein, warum Boris Pistorius noch als einziger diese hohen Werte hat, weil er genau das ein Stück weit noch verkörpert, klare Kante, klare Sprache. Der weiß übrigens aber auch ganz genau, warum er sich jetzt in der Deckung hält und nicht gerade hier schreit, wenn es um den Parteivorsitz geht, weil er vielleicht als Kanzlerkandidat noch die einzige Option in absehbarer Zeit ist, eine glaubwürdige Verkörperung darzustellen. Also, diese Partei ist gleichsam im personalen Segment entfernt, weit weg, nicht mehr beide leid, wie das immer so schön Kurt Beck sagte in Rheinland-Pfalz, man muss beide leid sein, also nahe bei den Leuten, um überhaupt wählbar zu sein. Das war Kurt Beck, das war Malu Dreyer und Alexander Schweizer hat es nicht ganz geschafft, diese Kontinuität, weil er auch zu sehr offensichtlich auch ein Vernunfttyp war. Und ich glaube auch tatsächlich, weil ihm der Gegenwind der SPD aus Berlin so ungemein geschadet hat. Er hat es also nicht geschafft, diese Kontinuität zu verteidigen. Und ein zweites kommt hinzu, jenseits des Personalen. Es ist vor allem auch die inhaltliche Ausrichtung bei der SPD nie klar gewesen. Die Verteidigung von Bürgergeld als eine Frage der Arbeitslosenunterstützung ist eben nicht das Gleiche wie die Verteidigung der Arbeiterrechte. Und wenn es um die Arbeitslosen geht, sind die übrigens auch schon lange nicht mehr unbedingt AfD-Wähler, SPD-Wähler gewesen. Und die Arbeiterinnen und Arbeiter fühlen sich seit geraumer Zeit schon gar nicht mehr von der SPD vertreten. Dass die SPD in Baden-Württemberg nur von 5%, das muss man sich bewusst machen, 5% der Arbeiterinnen und Arbeiter gewählt wurde. Also genau dem Schnitt fast entsprechend von 5,5%, die sie überhaupt nur erzielt hatte, zeigt, dass sie in erheblichem Maße eigentlich fast nur noch eine Partei der Älteren, der Rentnerinnen und Rentner ist. Und da muss sie höllisch aufpassen, dass sie jetzt so etwas artikuliert wie eine Sprache der Partei der Arbeit, der Partei der Industriepolitik, also all die Dinge, die sie früher ausgezeichnet haben. Andernfalls wird der Abstieg weiter fortgesetzt werden.
Ich bin in meiner westfälischen Heimat mit Franz Müntefering groß geworden. Wie Sie sagten, Das ist jemand, der klare Sprache gesprochen hat, aus einfachen Verhältnissen kam. Johannes Rau nicht anders. Das waren die goldenen Zeiten mit 50% plus. In der Tat, mit der Sprache, da haben Sie wahrscheinlich recht. Und vor allem, und da komme ich nochmal auf die Frage zurück, das Milieu der Jungwähler ist ein anderes als das der Arbeiter oder Arbeitnehmer, kleinen Arbeitnehmer, mittlere Einkommen, die ja früher wirklich nah bei der SPD waren, später seit Godesberg. Was ist mit den jungen Wählern los? Welche Faszination übt die AfD auf die aus, dass sie da ihr Kreuz machen?
Erstens muss man feststellen, dass unter den Jungwählern es vor allem die jungen Männer sind. In ganz großer Zahl, die die AfD wählen. Und das finde ich mit das Erschreckendste. Wir erleben einen absoluten Rollback unter den Jungen, denn das hat auch viel zu tun mit Anti-Emanzipation. Da werden Fortschritte gerade im Bereich der Gleichberechtigung weggeräumt. Da sind kurze Stummelbotschaften eines Maximilian Kra, rechte Männer, starke Männer sind stark und kriegen auch ihre Frauen. Das verfängt in einem erstaunlichen Maße und geht wohl auch einher mit einem Verlust von Emanzipation bei den jungen Mädchen. Das hat auch viel zu tun mit neuen sozialen Medien. Das hat damit zu tun, dass kaum mehr, mal ganz platt gesagt, kaum mehr gelesen wird, dass Informationen sich nur aus dem Netz organisiert werden, dass letztlich so etwas wie eine echte politische Bildung nicht mehr stattfindet. Und dann verfangen natürlich Botschaften wie die der AfD im Internet, die also einen enormen Wahlkampf mit diesen billigen Parolen betreibt. Und das ist das, wovor wir wirklich große Sorgen haben müssen. Denn dass da eine Zeit zurückgedreht wird und natürlich, und das ist das Verfängende, das was verfängt, das Verführerische, Botschaften in Zeiten der Krise, kurze Botschaften, die Sicherheit versprechen, auch Stärke, Männlichkeitskulte, all das, was eigentlich wir ein Stück weit in den 70, 80 Jahren der Republik überwunden zu haben glaubten, das kommt zurück und ist so etwas, was jungen Männern gerade, die verunsichert sind, sicher auch durch viele Diskurse, die heute vieles komplizierter machen, auch eine Welt, die natürlich hochkomplex ist, da versprechen diese kurzen, knappen Botschaften bis zur Vulgärpose, Ausländer raus, wie heißt es so schön auf dem Plakat, alles für unsere Leute, das übrigens dann mit der Vetternwirtschaftsskandal natürlich eine amüsante Pointe gefunden hat. Das ist die Botschaft. Alles für uns, die anderen bleiben draußen. Diese schlichten Botschaften unter Verkennung jeglicher wirtschaftlicher Lage. Denn was würden wir tun ohne die Migranten, die uns heute in vielen Bereichen die Arbeit machen? Das ist die Botschaft, die offensichtlich verfängt. Und das zeigt, wie sehr es darauf ankommt, heute wieder stärker in politische Bildung zu setzen. Auch übrigens in den Bereichen, wo man die jungen Menschen überhaupt erreicht. Im Internet nämlich.
Das ist genau der Punkt, den Sie ansprechen, Lesekompetenz, politische Bildung, das hat früher funktioniert. Die Bundeszentrale war mächtig, in den Schulen war sie präsent, mit ihren Informationsmaterialien, ich erinnere mich sehr gut. Aber das ist lange her, in meinem Fall dann auch schon bald 40 Jahre, dass ich Abitur geschrieben habe. Insofern völlig klar. Nehmen wir mal an, gucken wir wieder in die Zukunft. Sie haben es Anfang des Jahres gemacht und gucken wir jetzt mal nach Sachsen-Anhalt im September, wo die AfD wirklich sehr deutlich vorne liegt. Was würde das denn bedeuten, wenn die da wirklich das schaffen, was sie sich vornehmen, nämlich eine absolute Mehrheit erreichen?
Naja, das wäre ja fast die einfachste Lösung, könnte man spöttisch, zynisch sagen, vielleicht auch ein bisschen fatalistisch, sage ich ganz ehrlich. Dann müsste es die AfD reißen. Dann müsste sie beweisen, dass sie ein Land regieren kann. Ich sage das überhaupt nicht leichtfertig, weil wir wissen, was das für Folgekosten hat. Eine Regierung durch eine einzige Partei mit absoluter Mehrheit würde natürlich enorme Potenziale für diese Partei bedeuten. Das würde bedeuten Besetzung von Richterposten, Verfassungsschutzkontrolle, all diese Dinge, die letztlich auch Ausrichtung, gerade weil wir darüber sprachen, von politischer Bildung, all diese Dinge, schulische Bildung als Länderaufgabe, das wäre eine enorme Einflussmöglichkeit. Aber es würde natürlich auch diese Partei, und das ist das Fatale, ihre allergrößten bisher Gewinnoptionen berauben, die ja darin bestehen, dass sie nie beweisen muss, dass sie es besser kann. Das ist das große Glück der AfD. Das Fatale ist natürlich eine Partei, die ständig nur an der Seite steht und bei der wir doch sehen, dass das personell gar keine Alternative ist. Das sind Leute, die zum Teil als Glücksritter in diese Partei gekommen sind, die ihre ganzen Familienverbände quasi mitfinanzieren durch Queranstellungen bei Abgeordneten. Diese Partei würde meines Erachtens mit allergrößter Wahrscheinlichkeit fürchterlich Schiffbruch erleiden. Allerdings, das will man auch keinem Bundesland wünschen. In Sachsen-Anhalt könnte es passieren. Wenn es tatsächlich zur absoluten Mehrheit reichen müsste, müsste diese Partei unter Beweis stellen, was sie wirklich kann. Und das wäre natürlich die Nagelprobe. Also insofern wäre das, ich sag's mal salopp, fast die einfachste Übung, auch vielleicht mit verheerendem Ausgang. Weil letztlich würde das dazu führen, davon bin ich überzeugt, dass erhebliche Teile der Wirtschaft große Schwierigkeiten hätten, qualifizierte Migranten beispielsweise zu bekommen. Auch im Bereich der Führungsetagen. Denken wir nur an Internetfirmen, wo momentan große Anwerbestrategien laufen, um Menschen zu bekommen, die wir in Deutschland fast nicht mehr haben, die Qualifikationen mitbringen, die man braucht, gerade in den höheren Etagen, aber auch im Pflegebereich. Überall das würde eine Stimmung entstehen, die nicht gerade Sachsen-Anhalt attraktiv machen würde, aber die AfD zwingen müsste, Farbe zu bekennen. Und das hätte natürlich etwas für sich. Viel schwieriger für die anderen Parteien wird aber eine andere Situation. Viel schwieriger wird die Frage, wenn die AfD deutlich stärkste Partei wird, aber nicht allein regieren kann. Dann fängt die Frage an, wie gehen die anderen Parteien damit um?
Zumal, wenn es passiert, was ja passieren kann, wenn die Konstellation zum Beispiel einträte, dass die SPD es gar nicht mehr schafft in den Landtag, dass man dann eine sehr bunte Koalition zusammenwürfeln müsste, die ja wahrscheinlich auch nur eine hauchdünne Mehrheit hätte.
Absurde Konstellation, Sie sagen es, weil dann es so sein könnte, dass ohne das Mittun der AfD alle anderen Parteien zusammen gegen die AfD agieren müssen. Und das wäre natürlich wiederum eine ganz fatale Steilvorlage für die AfD, die dann regelrecht, das tut sie ja ohnehin mittlerweile schon, mit dem alten DDR-Vergleich kommt, aha, das ist der gewissermaßen antifaschistische Block, ein Blockparteiensystem, das nur dem Zwecke dient, uns zu verhindern. Das ist also das Fatale, diese Steilvorlagen, und das ist ja das Drama, was wir übrigens mittlerweile auch im Westen erleben. Wir erleben mittlerweile, sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz haben wir ja die Situation, dass wir eigentlich im primären Sinne AfD-Verhinderungskoalitionen erleben. Gerade Rheinland-Pfalz ist es ja so, die Lage stellt sich ja so dar, dass wir eigentlich zukünftig nur noch Wahlkämpfe haben. In Baden-Württemberg haben wir es jetzt schon erlebt, wo nicht mehr eine neue Regierung an die Stelle der alten tritt, sondern eigentlich nur die Frage ist, welche der die AfD nicht regieren lassenden Parteien stellen jetzt den stärksten Kandidaten. Also in dem Falle Wechsel von Grün-Schwarz zu möglicherweise Schwarz-Grün. Das war eigentlich die Option in Baden-Württemberg, die wiederum gescheitert ist und so bleibt es bei Schwarz-Grün. Also es findet gar nicht mehr das klassische Modell Anwendung, wie wir es aus der alten Bundesrepublik kennen, dass tatsächlich beispielsweise eine schwarz-gelbe Koalition dann anschließend eine rot-grüne wurde. Das war die klassische Wechselsituation. Die gibt es unter dem Druck der AfD und der Stärke der AfD nicht mehr. Und im Osten nimmt es eben mittlerweile schon so bizarre Züge an, dass fast alle, wenn nicht sogar alle, gegen die AfD gemeinsam regieren müssen. Das kann auf Dauer eigentlich nur fatal enden, weil nur wenn die Parteien dann optimal regieren oder überhaupt gut regieren, und wir erleben ja meistens den Fall, dass Parteien in aller Regel irgendwann abgewählt werden, weil sie es eben nicht mehr schaffen, nur wenn sie es aber jedes Mal gut oder gar besser machen, wird die AfD kleiner. Und bisher ist genau das Gegenteil der Fall. Deswegen mag irgendwann die zwingende Konsequenz sein, dass dann wirklich Minderheitsregierungen explizit regieren müssen, wie es ja zum Teil im Osten auch schon stattfindet. Da sind ja ganz merkwürdige Konstellationen, wo weil es den Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU mit der Linkspartei gibt, was ich übrigens für einen absoluten Anachronismus halte. Ein Bodo Ramelow in Thüringen war absolut demokratisch legitimiert, war konservativer, zum Teil christlicher als viele in der CDU, als überzeugter Christ. Also, dass man eine solche Partei immer noch ächtet nach 35 Jahren, die sie mittlerweile im demokratischen Deutschland angekommen ist, das mittlerweile schon sieben Jahre länger währt als die Zeit der DDR mit ihren 28. Nein, wie ist es? 20, ja, die Mauer, nee, das war die Zeit des Mauerfalls, Entschuldigung, das war falsch, immerhin waren es dann doch 44 Jahre, aber seit Mauerfall waren es nur 28 Jahre, aber die Zeit ist auch mittlerweile doch eine mit 35 Jahren, wo man sagen kann, diese Linkspartei hat sich als eine demokratische Partei etabliert, da macht es sich die Union auch denkbar schwer, wenn sie sagt, wir können mit denen nicht koalieren, aber langfristig meine ich tatsächlich, wenn es nur noch AfD-Verhinderungsparteien sind, dann wird es schwer. Und trotzdem, an dem Punkt vielleicht mein letzter Punkt zu der Frage, es wäre verheerend, wenn die CDU deswegen, so sehr sie darunter leidet, dass sie momentan auf die SPD verwiesen ist, es wäre gegenwärtig verheerend, wenn sie sich irgendwelche Experimente mit einer AfD leisten würde, die immer radikaler geworden ist. Das würde zum Riss in der Union führen, das würde die Partei absolut spalten und das würde dann wiederum die anderen stärken. Die SPD müsste dann sofort aus der Koalition im Bund gehen, um Neuwahlen anzuberaumen. Also das würde eine absolute Chaotisierung der Parteienlandschaft zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit sich bringen.
Noch schlimmer, als es ohnehin schon ist, in der Tat. Als Ultima Ratio werfen ja manche in die Waagschale, ein Verbotsverfahren anzustreben. Das ist bei der NPD, glaube ich, mindestens einmal grandios gescheitert, wenn nicht gar zweimal. Ist das aus Ihrer Sicht überhaupt ein Weg, den man einschlagen sollte?
Nein, ich glaube, dass umso mehr ich sehe, wie die AfD dann doch fatalerweise angekommen ist in der Mitte. Wir dürfen auch eines nicht unterscheiden. Diese Strategie, die die AfD jetzt auch in Rheinland-Pfalz anwenden wird, Das ist eine hochkluge und strategisch clevere Strategie, jetzt vom ländlichen Bereich, indem sie sich dort in alte Restaurants oder sonstige Lokalitäten, Weingüter selbst, versucht einzumieten, beide leid zu gehen, sich als Kümmererpartei zu betätigen, ist genau der Weg, mit dem sie im Osten ihre Breite erzeugt. Und das Fatale ist, dass es ja tatsächlich auf dem Land zum Teil die alten Nachbarn sind, die davor noch jahrelang CDU gewählt haben. Also das würde, und deswegen bin ich bei dem Verbotsverfahren so ungemein kritisch, es würde gerade, wenn man sich das vorstellt, mit Blick auf den Osten, ein Verbotsverfahren, ganz abgesehen übrigens von den Chancen, die nicht sehr hoch momentan einzuschätzen sind, es ist ja nicht grundlos gewesen, dass der Verfassungsschutz zurückgepfiffen wurde vom Amtsgericht in Köln. Und es wäre sehr spannend zu sehen, ob andere Gerichte die Einschätzung, dass eben der Verfassungsschutzbericht noch nicht hinreichend war, dass die Partei zu verbieten, ob es andere Gerichte anders sehen. Aber solange das ausgesprochen zweifelhaft ist und die Partei eben nicht, wie es ja erforderlich, in Gänze muss man deutlich sagen, zum Umsturz dieser Demokratie bereit ist. Solange das nicht der Fall ist, wäre ein Verbotsverfahren schon deshalb riesig problematisch, weil es die AfD zum Opfer machen würde und schon das Verfahren, die Anberaumung dieses Verfahrens, würde im Osten natürlich für einen wahnsinnigen antidemokratischen Backlash sorgen, weil viele in der Bevölkerung sagen würden, die Partei, die wir jetzt nach dem Sozialismus, nach 37 Jahren Bundesrepublik, diese Partei zu verbieten, würde natürlich für die, die sie sich zu ihrer Partei erkoren haben, den Eindruck erwecken, ihr nehmt uns gewissermaßen das Sprachrohr. Das wäre gerade in Teilen dieser Ostbevölkerung also ein ungeheurer Rückschlag für die Demokratie. Insofern zähle ich immer noch darauf, dass es einerseits noch politische Anstrengungen braucht und dass es sie noch gibt, um es besser zu machen, dass im Bund auch es noch nicht ausgereizt ist. Und vor allem, ich würde sogar meinen, man muss genau abschätzen, ob nicht dann doch die Frage oder das Risiko, sie irgendwann mal regieren zu lassen, immer noch ein kleineres ist, damit sie vielleicht doch fundamental auf den Bauch fällt, als sie zu verbieten. Weil meine Sorge ist tatsächlich, dass wir damit die antidemokratischen Positionen eher stärken. Deswegen bin ich nach wie vor sehr kritisch. Ich sehe allerdings auch eines. Ich sehe, dass natürlich, wenn die AfD immer radikaler wird, und sie wird es ja zum Teil in ihren Jugendorganisationen, die Generation Deutschland, ihre neue Jugendorganisation, bekennt sich explizit zum Begriff der Remigration als einem ziemlich weitgehenden Momentum, sehr nah bei Sellner, was ersichtlich und erwiesen verfassungswidrig ist. Also die Vorstellung von Ausweisung von Migranten in großer Zahl und nicht sogar bis in die deutsche Staatsangehörigkeit hineingehen. Das wäre dann wirklich etwas, wo man irgendwann die Frage aufwerfen muss, muss sich dann nicht auch die demokratische Parteienlandschaft, also die anderen Parteien, müssen sie sich nicht dann doch aufraffen und sagen, wir müssen es jetzt wenigstens versucht haben mit einem Verbotsverfahren, wenn es mit dem Extremismus immer weitergeht. Aber es ist momentan, meine ich, dieser Grad noch nicht erreicht, weil die Sorge ist eher, muss eher sein, dass das Verfahren misslingt. Man muss sich eher über andere Dinge Gedanken machen. Es gibt ja auch so Fragen wie beispielsweise das passive Wahlrecht, das die Möglichkeit, gewählt zu werden, denen vorzuenthalten, die erwiesen rechtsextrem sind. Da gibt es einen in Thüringen, bei dem ist das wohl sehr offensichtlich. Da muss man nicht unbedingt, da kann man durchaus die Frage aufwerfen, denn es gibt diese Regelung bei uns im Gesetz, dass nicht unbedingt erwählbar sein muss. Und übrigens auch Fragen der Parteienfinanzierung. Das sind Möglichkeiten auch noch, die zu diskutieren sind, bevor man zum schärfsten Schwert greift, nämlich dem Parteienverbot.
Das ist der Punkt. Man muss tatsächlich wahrscheinlich erstmal ausloten, was sonst noch so möglich ist, wenn es offensichtlich rechtsradikal ist, wie Sie zu Recht gesagt haben. Ja, was macht die bürgerliche Mitte falsch, würde ich fast sagen. Was müsste der Kanzler tun? Die SPD erscheint ja gerade sehr schwach und wird wahrscheinlich sehr stark mit sich selbst beschäftigt sein. In den nächsten Monaten, Lars Klingbeils oder den Rücktritt der Parteispitze zu fordern, ist immer einfach. Aber wenn sich kein anderer findet, können die es auch nicht tun. Das heißt, viel liegt beim Kanzler, viel liegt bei Friedrich Merz und der bürgerlichen Mitte, wo er sich ja noch einsortiert. Was läuft da falsch? Was machen die falsch, um die Leute wieder so zu erreichen?
Naja, es ist ganz klar, dass sie letztlich nur auch eines mit Blick mal nach vorne helfen kann. Und ich glaube, die Einsicht ist bei Friedrich Merz allemal da, bei Lars Klingbeil aber genauso da. Und ich glaube auch bei Bärbel Baas, die Einsicht, dass man nur geschlossen etwas reißen kann. Das große Problem und der große Vertrauensverlust dieser Koalition liegt ja nur daran oder zuallererst daran, dass die große Erwartung der Ampelgeschädigten, ich sag mal, und als solche empfinden sich, glaube ich, in diesem Land sehr viele, die von dem Streit der Ampel über 3 Jahre regelrecht demokratiemüde geworden sind. Und immerhin, wir dürfen nicht vergessen, ist in dieser Zeit der Wert der AfD verdoppelt worden. Also die AfD hat sich in den 3 Ampeljahren, ich würde aber übrigens sagen, auch noch durch das fatale Agieren von Friedrich Merz im Wahlkampf, nur die Themen der AfD mit Migration zu bespielen. Also es war ein doppeltes Versagen, sowohl der Regierung als auch der Opposition. Das hat die AfD am Ende verdoppelt. Und dass die neue Koalition es nicht geschafft hat, diesen Streit zu reduzieren, sondern genau an dem Punkt genauso weitergemacht hat. Das schlägt absolut negativ zu Buche und insofern kann nur eines die Devise sein, jetzt entschieden die Reformen zu machen, auch unter klare Ansage, weil ich glaube, ein großer Teil der Bevölkerung ist auch bereit. Es gibt bürgerliche Kreise, die längst erkennen, dass in dieser Krisensituation, einer Polykrise, auch dieses Land zu neuen Anstrengungen in jedem Bereich aufgefordert ist. Übrigens auch bei den Stärksten, bei den starken Schultern. Wenn, was ich meine, Klingbeil völlig zu Recht fordert, im Bereich der unteren und mittleren Einkommen Entlastung greifen müssen, dann wird man diese Lücke, die im Steuerhaushalt entsteht, durchaus bei denen ausgleichen können, die etwas mehr, die weit stärker verdienen. Also Dinge wie Erbschaftssteuer, die ja, wir werden vom Verfassungsgericht schon am Ende dieses Jahres bestätigt bekommen, völlig ungerecht sind, weil Riesenvermögen nicht besteuert werden, kleinere durchaus, gar nicht so schwach. Das heißt, derartige Löcher abzustellen, würde in Teilen der Gesellschaft auch ein Gerechtigkeitsgefühl vergrößern und es würde die Bereitschaft auch der SPD vergrößern, bei ihrer Klientel, der finanziell Schwachen, durchaus die Menschen, die nicht in Arbeit sind, zu aktivieren. Denn das braucht es auch. Wir können uns natürlich auch 3 Millionen Arbeitslose angesichts einer demografischen Wende, immer mehr Alte, können wir uns nicht leisten. Also deswegen braucht es diese großen Reformen im Bereich von Rente, Pflege, Gesundheit. Und ich glaube, das müssen die Regierenden nach diesen Einschlägen von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz begriffen haben. Wenn das tatsächlich greift in den nächsten Monaten mit einer geschlossenen Haltung, dann wird die Wahl in Sachsen-Anhalt trotzdem nicht leicht, um es deutlich zu sagen. Denn natürlich ist das Fatale, das Eigeninteresse der SPD und der CDU/CSU hat deshalb so große Sorgen, weil beispielsweise, machen wir es am Beispiel Rentenreform deutlich, es wäre die eigene Klientel, der man einiges zumuten müsste, wenn die Älteren länger arbeiten müssten, um die Jüngeren zu entlasten. Aber genau diese Älteren sind noch gewissermaßen die Restwähler, die Hauptwähler der beiden alten Volksparteien. Aber wenn man sich das nicht traut, dann würde ich sagen, haben die beiden Parteien sowieso verloren, dann kann die Stimmung nur noch schlechter werden. Also das ist meine Hoffnung, dass diese ersten beiden Wahlen ein gewisses kathartisches Moment bedeuten und die beiden Volksparteien den Mut finden, diese Reformen anzugehen und damit vielleicht hoffentlich signalisieren, dass sie eben doch handlungsfähig sind.
Wir sind ein starkes Land in der Europäischen Union mit vielerlei Vorzügen, die wir dadurch auch haben und viele, viele blicken auf Deutschland. Sie haben eben schon einen kleinen internationalen Blick gemacht nach Frankreich. Ich mache mal einen nach Italien, da regiert Giorgia Meloni, rechts von der Mitte definitiv auch und offenbar nicht unerfolgreich. Sie steht da wohl für Stabilität, die man in Italien auch nicht so oft hatte. Ist sowas auch in Deutschland denkbar? Das heißt, andersrum, kann die AfD von ihr lernen und dann noch gefährlicher werden?
Naja, man muss die Frage der Gefährlichkeit ja relativieren. Ich sag's mal sehr deutlich, wenn die AfD eine gemäßigte Partei der konservativen, ich sag auch mal übrigens internationalen Glaubwürdigkeit würde. Ich sag konkret, wenn sie den Meloni-Kurs, den man ja am Anfang gar nicht erwartet hätte, der übrigens innenpolitisch ja viel umstrittener ist, denken Sie daran, dass ihre jetzige Abstimmung um die Justizreform krachend gescheitert ist. Sie hat ja innenpolitisch erlebt, dass sie die Zurichtung, die sie innenpolitisch durchaus versuchte, das ist keineswegs nur als harmlos angesehen worden, dass sie damit gescheitert ist. Aber außenpolitisch ist sie zu aller Überraschung doch eine sehr treue Transatlantikerin gewesen. Jetzt durchaus auch gemeinsam mit großem Abstand des Irrsinns von Trump gegenüber, also was den Irankrieg anbelangt, aber davor durchaus gewillt, was keiner unbedingt so erwartet hätte, treu auch die Ukraine zu unterstützen. Das ist ja bei der AfD gar nicht vorhanden. Man muss sich bewusst machen, dass die AfD einen außenpolitischen Kurs fährt, ähnlich übrigens wie Sarah Wagenknecht und die Linkspartei, die Ukraine fallen zu lassen, eine Annäherung an Russland, ich nenne es mal eurasische Abenteuer, das ist vor dem Hintergrund der Notwendigkeit, den Westen dann doch zu verteidigen, in der Hoffnung, dass nach Trump dann doch wieder ein vernünftiges Amerika kommt. Das ist eine Position, die ja gar nicht haltbar ist. Die AfD ist in dem Sinne ja eine Alliierte, sowohl von Putin wie von Trump. Und insofern, glaube ich, ist sie ganz, ganz weit weg von dem, was man sich natürlich im besten Sinne, und das erhoffen sich ja übrigens auch manche in der CDU, das kann ich sogar nachvollziehen, manche in der CDU-CSU sagen sich, hätten wir doch bloß irgendwie eine moderat rechte Partei, dann wären wir koalitionsfähig, dann würden wir aus der babylonischen Gefangenschaft mit der SPD rauskommen und könnten vieles von dem, was wir wollen, mit dieser Rechtspartei moderater Art durchführen. Aber davon ist bei der AfD nichts zu sehen, und insofern sind das alles Luftgebilde. Im Gegenteil, man muss bei der AfD ja zur Kenntnis nehmen, dass sie immer radikaler wurde. Seit ihren Anfängen unter Bernd Lucke als einer damals ja noch nur anti, ich sag bewusst, nur Anti-Euro-Partei, die ein Stück weit den nationalen Sonderweg Deutschlands verteidigte im Zuge einer ja auch durchaus europapolitisch schwierigen Lage. Das war eine völlig andere Partei, und insofern ist die Vorstellung, dass sie sich jetzt zu einer koalitionstauglichen Partei, zumal auf Bundesebene, herausmändeln könnte, für mich ziemlich illusionär.
Ich fasse zusammen, Albrecht von Lucke, die Demokratie hat zweimal eine Partei verloren, aber sie halten es nicht mit Graf von der Schulenburg, der damals sagte nach Jena und Auerstedt, jetzt ist Ruhe die erste Bürgerpflicht, sondern sie fordern entschlossenes Handeln der Politik.
Ja, absolut. Und schön, dass Sie den Satz der Ruhe bringen. Im Gegenteil. Ich muss Ihnen eins sagen. Wissen Sie was? Das Hauptproblem, und ich glaube, wir sind jahrgangsmäßig gar nicht so weit auseinander, wenn Sie sagten 40 Jahre Schule. Ich habe in diesem Jahr, wahrscheinlich bin ich aber doppelt so älter, ich habe dieses Jahr 40. Abiturtreffen. 86 machte ich Abitur.
Wir sind ein Jahrgang, Herr von Lucke.
Ja, wann waren Sie dran?
Ich bin auch Jahrgang 67, aber Dezember.
Deswegen Abi 87. Das ist ja Wahnsinn. Sehen Sie, sind wir so der gleiche Jahrgang. Also von daher, vielleicht waren Sie ein Jahr später dran, nicht? Dann wahrscheinlich genau, 87 genau. Abitur. Genau. Aber ich will damit sagen, wenn ich mich zurückerinnere, und das ist doch der Knackpunkt, dann haben wir, meine Jahrgänge, und ich darf wohl sagen, Ihrer dann auch, natürlich, wir haben doch damals 89, als wir die Wende erlebten, alle den Glauben gehabt, diese Demokratie wird nie wieder von rechts unterminiert werden. Das Wort von Francis Fukuyama, das Ende der Geschichte, nahmen wir doch zumindest dergestalt an, dass so etwas wie eine rechtsradikale Partei dieser Art in Deutschland doch gar nicht mehr entstehen könnte. So war jedenfalls meine Überzeugung, ich glaube auch in weiten Teilen meiner Klassenkameraden. Und das hatte die fatale Konsequenz, dass sich die meisten für Politik und schon auch für Parteipolitik eigentlich gar nicht mehr interessiert haben. Und ich glaube in der Tat, deswegen halte ich es mit dem Wort des großen Habermas, ich halte es mit dem Wort von Jürgen Habermas, der da sagte, unser Herausgeber, ehemals jetzt leider ja gestorben, der da sagte, es ist gerade nicht die Ruhe die erste Bürgerpflicht. Ich würde sagen, die größte und erste Bürgerpflicht ist es gerade unter dieser Herausforderung, die Parteien zu stärken, die wir so sträflich vernachlässigt haben. Die Parteien sind tatsächlich in Teilen absolut entkernt. Man muss es ja nicht durch Selbstkandidatur machen, aber sie alleine nur zu unterstützen beim Kleben von Plakaten, übrigens auch durch Parteieintritte, zu sagen, ich mache da mit, denn wir haben nichts anderes, so ist meine Überzeugung. Alle die Ideen von direkter Demokratie sind gut und schön als Ergänzung, aber wir haben eine Parteiendemokratie, die uns 80 Jahre gute Dienste erwiesen hat. Und die beste Möglichkeit, die Demokratie auf demokratischem Wege zu halten, ist, glaube ich, die Stärkung unserer Parteien. Und dann müsste man, muss ich Ihnen wirklich sagen, einer Partei wie der AfD mit diesen Glücksrittern, mit diesen Figuren, das ist ja der eigentliche Aberwitz und die Kränkung, die wir eigentlich alle tagtäglich erleben, dass diese Kandidaten dieses Land derartig herausfordern, dann müsste man denen das Wasser abgraben können. Aber das würde, glaube ich, wirklich mehr als bloß Protest verlangen. Dafür bedarf es auch des Engagements in Parteien und eben durchaus, ja, des Aufwachens. Unruhe ist insofern die erste Bürgerpflicht, wie Habermas sagen würde.
Herr von Lucke, ich bedanke mich sehr herzlich für das sehr spannende Gespräch. Wir hören uns wieder, nämlich spätestens nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Mecklenburg-Vorpommern steht dann auch an. Und werfen dann einen Blick auf die Lage und wie sie sich bis dahin entwickelt hat. Vielen Dank dafür.
Aber gerne. Es war mir eine Freude. Auf bald.